Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge. Heute machen wir gemeinsam einen kleinen Ausflug, denn wir haben in Berlin im Mitvergnügungspark live aufgezeichnet mit einem Publikum vor Ort und ganz viel Energie im Raum. Und ich durfte eine Frau begrüßen, die viele von euch schon seit Jahren kennen. Model, Ernährungsberaterin, Content-Kreatorin und Autorin, bekannt aus Funk und Fernsehen, Monika Meyer-Iwankan. Heute inspiriert sie vor allem Frauen über 40, gesünder zu leben, nicht durch Druck oder Perfektion, sondern mit Spaß, Genuss und Leichtigkeit. Wir haben über das Älterwerden gesprochen, über Körperverständnis in der Perimenopause, über Selbstliebe, Routinen, Ernährung und natürlich über Bewegung. Und darüber, was ihr dabei selbst schon mal schiefgegangen ist. Es war ein warmes, ehrliches und lebendiges Gespräch und ich freue mich sehr, dass du gleich dabei sein kannst. Also, genug Vorfreude. Wir schalten jetzt live in den Mitvergnügungspark in Berlin zu einem Nachmittag voller guter Laune, ehrlicher Antworten und ganz viel Inspiration. Und hier ist sie, Monika Meyer-Iwankan. Du inspirierst Frauen ab 40, gesünder zu leben?
Ja, versuche ich, ja.
Was ich so toll daran finde, ist, dass du das nicht mit einem erhobenen Zeigefinger machst oder sagst so, das ist jetzt hier der richtige Weg, sondern du machst das mit ganz viel Leichtigkeit und ganz viel Spaß und das finde ich richtig gut. Also sehr schön, dass du da bist.
Ja, danke schön und danke für das Kompliment. Ich finde auch immer, der Begriff Content Creatorin passt gar nicht, weil ich irgendwie nichts kreiere. Ich zeige eigentlich auf Social Media so, wie ich lebe. Also und nehme die Leute irgendwie mit. Ich habe das irgendwie und ich finde es ganz gut, auch als so Frauen über 40, wo früher ich ja, du hast gesagt, ich habe gemodelt früher und da war so ab 30. War da, der Job war weg, da musstest du was anderes schauen. Und durch das ganze Social Media ist so eine ganz neue Welt erblüht, wo Frauen auch wirklich nochmal zeigen können, wie sie leben, was sie toll finden, ihren Berufsweg neu definieren können. Und darum liebe ich das so sehr. Und finde das auch was zu deinem Thema 50 über 50, weil ich sehe jetzt immer viel mehr ältere Frauen auch auf Social Media, mehr auf Instagram als auf TikTok. Aber das finde ich richtig, richtig gut, weil mich das interessiert, ja.
Und wenn du sagst, als Model ist mit 30 im Grunde Schluss, war das dann bei dir so, dass das nahtlos ineinander übergegangen ist? Oder hast du dir das hingelegt oder so geplant, dann so eine andere Karriere zu starten? Oder wie war das, dieser Übergang?
Interessanterweise habe ich es überhaupt nicht geplant. Ich bin auch keine große Planerin. Es ist wirklich so gekommen. Dann, ich weiß noch, 2012 habe ich, glaube ich, meinen ersten Post gemacht und wie vielleicht die meisten, die Instagram oder so benutzen, habe ich am Anfang so meine Füße fotografiert und alle zwei Wochen vielleicht ein Bild mal hochgeladen mit ganz viel Filter und so einem Rahmen noch. Ja, also Instagram vor irgendwie 13 Jahren sah ganz anders aus, als es heute aussieht und früher war es wirklich wie ein Fotoalbum, heute ist es ja für viele auch wirklich ein Beruf, ein Job geworden und auch eine gute Einnahmequelle, muss man wirklich sagen, ja.
Deine Füße hast du gepostet?
Ja, jetzt mache ich es gar nicht mehr und jetzt kann man damit, glaube ich, viel mehr Geld verdienen. Aber ich habe früher, ich weiß noch, meinen ersten Post habe ich bei meinen Eltern im Garten gemacht und habe gedacht, was will ich fotografieren? Aber ich fühle mich überhaupt nicht irgendwie fotogen heute. Ah ja, meine Füße sind schön lackiert und dann habe ich mir irgendwie Gänseblümchen da zwischen die Zehen gesteckt, ohne den Gedanken zu haben, dass irgendwelche Menschen Füße schön finden können. Das sowieso. Ich verstehe den Fußfetischismus gar nicht. Ich weiß gar nicht, was man an Füßen so super toll finden kann. Weißt du das?
Also, ja, da fragst du mich jetzt was. Also, da kann ich dir jetzt nicht so eine richtige Antwort geben. Ich weiß nicht, ob einer von euch da besser Bescheid weiß.
Das ist ja mein erstes Mal hier auch auf dem Live-Podcast. Also, falls jemand was weiß mit den Füßen oder selber Fußfetischist ist, ich würde mich später gern da mal unterhalten. Ah, ich sehe da schon zwei Hände hoch.
Jetzt, wo du so sagst, du hast dich am Anfang so mit Filtern und Rahmen und ein bisschen verändert gezeigt. Ja. Wie hat sich das denn dahin entwickelt, dass du dich jetzt so natürlich zeigst, wie du bist?
auch so ein bisschen aus Faulheit. Ich möchte das ja auch gar nicht mehr so bearbeiten. Ich habe dir auch vorhin erzählt, wenn ich eine Story hochlade, ich nehme das auf und auch wenn ich mich verspreche oder ich jetzt nicht im besten Licht stehe, ich lade es einfach hoch, weil mir das sonst zu anstrengend ist, das nochmal aufzunehmen. Das habe ich früher tatsächlich gemacht, wenn jemand mal gesagt hat, könntest du mal für unser Produkt ein Video machen? Ich glaube, das hat angefangen vor 8 Jahren, da habe ich, glaube ich, einen Tag gedreht für irgendwie 30 Sekunden. Und heute, ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, dass es auch nicht immer perfekt aussehen muss. Und auch wenn ich mich verspreche, dass das dazugehört und dann lade ich das hoch. Also ich bin da milder mit mir selber geworden, ja.
In diesem Podcast geht es ja ums Älterwerden.
Ja.
Ist das denn was bei dir auch mit dem Älterwerden kam? Also, dass du so eine größere Selbstakzeptanz gewonnen hast, sodass du dich einfach so zeigen kannst, wie du bist?
Definitiv. Also, ich bin selbstsicherer geworden. Ich weiß auch, dass ich Fehler so zulassen kann. Früher, wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich mich irgendwie, egal ob es auf der Bühne war, im Fernsehen, habe ich mir 3-4 Tage lang voll den Kopf zerbrochen und habe gedacht, shit, das hättest du anders sagen können, da hättest du cooler reagieren können, da hättest du ein besseres Outfit tragen können. Und heute denke ich, nee, das ist was, ihr seht mich jetzt, auch wenn ich mich jetzt verquatsche oder irgendwie, das bin ich und ich kann nicht irgendwie anders sein. Das wäre mir zu anstrengend auf die Dauer.
Ich würde ganz gerne mal über diesen Übergang reden von der 39 zu 40. Weil du bist Fitnesstrainerin, du bist Ernährungsberaterin und bis zu diesem Zeitpunkt war bei dir alles tippitoppi. Und
vielleicht für dich, also von außen. Also, oder wie meinst du tippitoppi?
Du bist auch jetzt für mich tippitoppi, aber in deinem Buch hast du ein bisschen geschrieben, dass das für dich schon so eine Zäsur war, dass dein Körper sich auf einmal verändert hat und du deine Gewohnheiten sozusagen auch ein bisschen verändern musstest. Was war denn da los?
Gut, ich bin ja dann auch Mitte, Ende 30, bin ich zweimal Mama geworden. Und früher war es ja wirklich so, wenn du jetzt ein Shooting hattest, dann hast du halt 2 Tage vorher irgendwie keine Pasta mehr gegessen. Das war so Standard bei uns, wenn du einen Bauch flach haben wolltest, isst du keine Kohlenhydrate und dann ist alles tippitoppi, wie du sagst. Und dann war das irgendwann mal nicht mehr so, ja, dass du ab 40 so, habe ich gemerkt, jetzt körperlich, ja, dass ich da wirklich, vorne ist es immer irgendwie mehr geworden, hinten der Po ist immer weicher geworden und das war mit Nudelverzicht oder weniger Essen dann überhaupt nicht in den Griff zu bekommen. Und da habe ich mich dann mal wirklich, ich bin ja gelernte Ernährungsberaterin, aber das, auch die Tipps haben nicht mehr richtig funktioniert, ja. Und dann mehr Sport machen, habe ich dann versucht, weniger zu essen und das ist genau in die falsche Richtung gegangen. Und darum habe ich mich wirklich auch mit Frauen zusammengetan, die dann auch Ahnung haben, was denn so ab 40. Und ich habe, um auszuholen, ich habe ja früher immer gedacht, so Wechseljahre und Co. starten erst ab 50 und das ist ja eher die Menopause, aber Wechseljahre, dass die schon viel früher beginnen, das habe ich nicht durch meine Frauenärztin, meine Gynäkologin gelernt, sondern durch viele andere tolle Frauen, ein tolles Netzwerk, das ich mir auch über die Jahre aufgebaut habe und die haben dann durch diesen Austausch ist sehr viel Wissen in mein Leben gekommen und die haben dann, wie ich immer so sage, dann wieder meine Figur tippitoppi gemacht, ja.
Ah, okay, alles klar. Genau, das muss man vielleicht mal ganz kurz differenzieren, weil Menopause ist tatsächlich nur der eine Tag, wenn du ein Jahr deine Periode nicht mehr hattest. Danach startet die Postmenopause und vorher, wir sind jetzt in der Perimenopause.
Wir sind in der Perimenopause, also diese Wechseljahre. Und das habe ich dann auch, ich habe es so richtig deutlich gemerkt ab 42, wo mich irgendwie mein Mann immer mehr genervt haben, die Kinder immer mehr auf die Palme gebracht haben und ich auch gemerkt, dass ich mich so charakterlich, also nicht nur dieses Körperliche, sondern auch charakterlich nicht mehr ich, wie ich mich gefühlt habe, weil ich bin eigentlich ein ausgeglichener Mensch. ich sehe immer irgendwie das Positive in den Dingen. Das war schon immer als Kind so. Da haben die immer gesagt, ach, die Moni, die ist der Sonnenschein. Und irgendwann mal war nicht mehr Sonnenschein. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt was anderes. Und wie gesagt, auch da, es ging nicht um die Figur, es ging ums Wohlbefinden. Und da der Austausch mit den anderen Frauen hat mir wirklich geholfen. Und auch Podcasts, wie dein Podcast, ja, was ich mir da alles angehört habe und gedacht habe, ja, genau so ist es bei mir eigentlich auch. Und da habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und jetzt kann ich wieder so sagen, ich bin die Moni wieder, und aber nochmal für mich, dass ich mich sogar noch besser fühle jetzt mit all dem Wissen, ja.
Was hast du denn gemacht, also nach dem Austausch und nachdem du das Wissen dann hattest, wie bist du vorgegangen oder was für Schritte hast du sozusagen unternommen, damit es dir wieder besser geht in diesem hormonellen Umbruch?
Ja, erstmal auch mit dem Thema Sport, weil man denkt ja, wenn man abnehmen möchte, dann halt ganz viel Sport plötzlich gemacht, weil jeden Tag irgendwie dann joggen gegangen oder auf den Stepper, und das habe ich mal komplett gelassen und habe dann wieder gesagt, jetzt mal wieder Ruhe, mal wieder auch dein Nervensystem regulieren und auch bewusst jetzt von Hardcore-Cardio zum Kraftsport zu gehen. Und weil mein Gedanke früher war ja wirklich so, wenn ich Kraftsport mache, ich weiß nicht, jeder, der vielleicht schon mal im Fitnessstudio war und dann gefragt worden ist, willst du Muskelaufbau oder irgendwie schlank sein, wird da immer gefragt. Also so war es bei mir früher, und dann immer, nee, kein Muskelaufbau. Weil in meinem Kopf war damals, wenn ich sage Muskelaufbau, dann werde ich nach 3 Wochen aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Mhm. Und heute weiß ich, dass das überhaupt gar nicht möglich ist, ja. Und darum mache ich jetzt eher Krafttraining, und da weiß ich auch, wie schwer es überhaupt ist, Muskelmasse aufzubauen und zu erhalten. Aber die Muskelmasse hilft aber auch nicht nur bei der Knochengesundheit, beim Wohlbefinden, sondern auch wirklich, dass du dann auch bewusst und viel, viel mehr essen kannst und dein Körper trotzdem einfach auch normal, natürlich abnimmt.
Ja, wir kommen gleich nochmal genauer zu Sport und Ernährung. Da gibt es ja super viel zu sagen. Ich habe in deinem Buch Shine On, heißt es, gelesen. Da steht ein Satz, mit 40 ist der Zug abgefahren. Meine Frauenärztin hat mir auch einen ganz schönen Satz zu meinem 40. Geburtstag geschenkt. Sie hat gesagt, Frau Hielscher, ab jetzt geht's bergab.
Oh ja, aber das sind so Sprüche, die man wirklich hören. Also das mit dem Zug abgefahren habe ich nicht gesagt. Das sind solche Sprüche, die man auch heute noch, egal ob Social Media oder im Freundesbekanntenkreis, so immer so ein bisschen getuschelt wird. Oder ich habe letztens wieder ein Video gesehen, da heißt, ey, wenn du als Frau nicht ab 30, du sollst nicht denken, ab 30, du findest noch jemanden, und als alleinstehende Mutter überhaupt nicht. Und ich finde, solche Glaubenssätze werden immer noch verbreitet, und die finde ich total falsch, ja. Aber dafür brauchst du natürlich auch immer wieder die Vorbilder oder auch Bilder der Frauen, die zeigen, wir lassen uns das einfach nicht gefallen, weil es ist einfach nicht so.
Ja. Wie ist es denn jetzt? Du bist jetzt 48 Jahre alt. Mit so ein paar Jahren Abstand jetzt zu diesem Übergang nach dem 40-Werden. Wie blickst du denn jetzt auf diese Lebensphase? Wie blickst du jetzt auf das Älterwerden?
Also grundsätzlich finde ich das Älterwerden erstmal ein Geschenk, und ich finde es schön, dass wir älter werden dürfen und auch können, weil ich habe im Freundeskreis und Bekanntenkreis auch schon leider einige Todesfälle erlebt, wo sie nicht das Privileg hatten, älter zu werden. Darum schätze ich es sehr. Aber trotzdem gibt es so ein paar Baustellen, wenn ich morgens aufstehe. Ist anders, als ich irgendwie mit 20 aufgestanden bin. Also ich weiß, jetzt muss ich mir erstmal morgens stretchen, und da zwickt schon. Ich habe dir vorhin erzählt, ich war schon heute auch beim Assisted Stretch, weil ich merke, ich darf meinem Körper mehr Pflege und Stretching auch zuführen. Also man merkt das, aber das Mindset, was ich jetzt mit 48 habe, hätte ich mir gern noch früher gewünscht. Auch gerade dieses ganze Wissen zum Thema Wechseljahre. Also da dürfen wir also viel früher anfangen, weil es schon viele auch so schreien, jetzt ist die 10er Wechseljahre Menopause irgendwo gerade überall in, weil es so ein Marketing-Tool ist. Finde ich absolut gar nicht. Ich finde, es könnte noch viel mehr darüber gesprochen werden, weil dass wir Frauen überhaupt nicht in so Phasen kommen, wo wir denken, alles scheiße, ich fühle mich überhaupt nicht mehr attraktiv, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut, ich fühle mich nicht glücklich, ich fühle mich nicht selbstbestimmt.
Absolut, da hast du total recht, da arbeiten wir einfach weiter dran, würde ich sagen,
klar,
dass noch mehr Leute Bescheid wissen. Gab es für dich über 40 irgendeine ganz überraschende Erkenntnis?
dass 40 total schön ist, wenn man so in seiner Kraft und in seiner Mitte ist, ja. Und der Körper verändert sich. Und wenn man das Wissen einfach hat, was da passiert, dieses ganze Zykluswissen, wir haben davon auch schon gesprochen, wenn wir wissen, dass wir einfach zyklische Wesen sind, dass es heute, vielleicht rede ich nächste Woche ganz anders, wenn ich am vorletzten Tag meines Zykluses bin, als jetzt, wo ich schon eher in der Mitte meines Zykluses bin, das kann sich immer wenden und dass wir da einfach ein besseres Verständnis für uns haben und auch die Männer, hier sind auch einige Männer drin, dass die können ruhig bleiben, nein, weißt du, dass die auch einfach wissen, dass unser hormoneller Status jeden Tag sich irgendwie ändert, auch in jungen Jahren, das ist ja nicht so, wir machen immer so, ja, ab 40 ist alles schlimm, ich habe auch mit 20 Phasen gehabt oder auch als Teenager, die möchte ich jetzt nicht mehr haben. Also es wird immer so geredet, dass alles, wenn man 20, 30 oder Jugendliche ist, immer alles so toll ist und wir wollen alle Jugend waren, wir wollen alle jung bleiben. Das ist doch auch ein bisschen, das stimmt doch gar nicht, dass da immer alles schön war, oder?
Nee, also ich erinnere mich auf jeden Fall auch an schwierige Phasen in der Pubertät oder im jungen Erwachsenenalter und so. Und es war nicht immer alles Zuckerschlecken, das sehe ich nämlich auf jeden Fall auch so.
Ja, ich möchte jetzt, meine Tochter ist 12, also bei der springen jetzt die Hormone rein. Bei mir schwinden sie langsam aus dem Körper, ja, ist ja auch irgendwie verrückt. Und aber ihr versuche ich jetzt auch schon, dieses Zykluswissen beizubringen. Und ich freue mich schon wirklich auch, ohne dass ich es weiß, die hört eh nicht den Podcast, aber dass ich mir wirklich den ab dem Tag, wo sie den ersten Zyklus hat, dann das auch aufschreibe und sie dann mal so beobachte und ihre Phasen, um sie dann auch besser zu verstehen zu können und ihr dieses Wissen auch gleich mitzugeben. Weil ich habe das erst so Mitte 30 so gelernt, ja.
Ich erst Mitte 40.
Schade.
Nee, jetzt haben wir noch die letzten Jahre, wo der Zyklus ja, vielleicht auch gerade da ist ja. Und jetzt versteht man ganz ja, viel erst, also, was schlimm ist.
Ja, dass man dieser Zyklus, ich sag ja immer, wenn man mal versteht, warum man plötzlich den Postmann so attraktiv findet, wo man den eher über sich denkt.
Okay, immer, die Phase hatte ich noch nicht, da bin ich ja mal gespannt.
Da musst du nach München ziehen. Also. Nein, aber wo man plötzlich so irgendwie flirtier ist oder alles einem leichter von der Hand geht oder Tage, wo dann gar nichts geht, du überhaupt null kreativ bist und dann, wenn man dann auch weiß, dass es eventuell was mit den Hormonen zu tun hat, ist schon auch befreiend, ja.
Für manche ist das Älterwerden ja ziemlich schwer zu akzeptieren, weil viele Veränderungen damit einhergehen und andere finden zu mehr Selbstliebe, zu mehr Selbstvertrauen, zu mehr Zuversicht. Wie kommt man denn auf die richtige Seite?
Ich denke sowieso, also die Menschen, die Angst haben, ihre vom Älterwerden, woher kommen die Ängste, das erstmal zu verstehen, welche Glaubenssätze sind da mitgegeben worden. Zum Beispiel, ich hatte das Glück, dass meine Mama sich so nie was über ihr Äußeres, das war ihr überhaupt nicht so wichtig. Ihr war wichtig, dass sie damals noch ihre Dauerwelle, dass sie Haare, aber sie war kein so eitler Mensch. Und dann habe ich das auch so vorgelebt bekommen. Oder ich hatte auch ich habe einen tollen Papa, der uns nicht über so Äußerlichkeiten definiert hat, weil ich kenne das auch anders da zu Freundinnen, wo die Eltern immer gesagt haben, du bist zu dick, zu dünn. Also das Äußerliche wurde gar nicht so kommentiert. Oder wenn jemand mal zu meinen Eltern kam und gesagt hat, wir sind drei Mädels zu Hause, also drei Töchter, und die gesagt haben, oh, sie haben aber hübsche Töchter, hat meine Mutter immer gesagt, gibt bessere, gibt schlechtere. Ja, also es war immer so, es ist nicht so wichtig. Und darum, ich bin erst so mit dem Äußeren in Kontakt gekommen, als ich gefragt worden bin, ob ich Model werden möchte. Mhm. Und dann, als ich das erste Mal dann vorm Spiegel ein, zwei Stunden saß, um zurechtgemacht zu werden fürs Shooting, da habe ich erst angefangen, mir über mein Äußeres Gedanken zu machen. Und dann habe ich auch gedacht, so lange vorm Spiegel sitzen tut einem auch nicht so gut.
Also, warum, was ist denn in dir passiert?
Ja, du betrachtest dich die ganze Zeit oder dann machst du Fotos, dann vergleichst du dich. Also da hat es bei mir erst angefangen. Davor hatte ich das gar nicht. Und darum wollte ich auf den Punkt zurückgekommen. Ich glaube, wie du aufwächst oder was du für Glaubenssätze mitbekommst, prägt auch, ob du Angst vorm Älterwerden hast oder nicht. Also das denke ich, ja.
Aber ich finde es jetzt eigentlich mal spannend, von einem Model zu hören. Hast du ein bisschen Angst vor dieser Veränderung? Also
ja, natürlich
im Grunde
damals,
vor der äußeren Veränderung?
Ich habe mit 25 habe ich gedacht, ich bin zu alt. Ich weiß noch damals, als ich mit 26 gefragt worden bin, ob ich die Bachelorette werden möchte, habe ich gedacht, nee, ich bin noch viel zu alt fürs Fernsehen. Musst du dir mal heute vorstellen. Das denke ich mir mit jetzt mit 48, denke ich für alles, ich bin zu jung. Ich weiß auch gar nicht, wo der Shift plötzlich herkommt. Ja. Aber ich war dafür noch nicht bereit. Ich glaube, durch das Modeln, ich war da nicht geprägt, aber ich war so, das war eigentlich gar nicht mein Ding, ja, dieses Äußerliche, ja, und ich wurde da wirklich nur aufs Äußerliche reduziert und du kommst dann ans Set und dann wirst du erstmal begutachtet und dann, ja, passt nicht, passt schon, oh, da hätte ich mir aber was Besseres vorgestellt, ne, da kriegst du auch solche Kommentare und damit musst du erstmal lernen, damit umzugehen und das musste ich lange Zeit machen, aber ich weiß noch, 25, 26, also die Zeit möchte ich jetzt nicht nochmal haben.
Werbung. Bevor wir weitermachen, möchte ich euch kurz auf etwas aufmerksam machen, das mich wirklich tief berührt hat. Es geht um ein neues Buch, das all jenen Kraft schenkt, die eine Demenzerkrankung Angehöriger begleiten. Eine ganz besondere Reise von Emma Hemming Willis. Als bei ihrem Mann Bruce Willis die Diagnose Demenz kam, stand Emma vor einem Abgrund, ohne Orientierung, ohne Halt. Genau aus dieser Erfahrung heraus hat sie das Buch geschrieben, das sie damals selbst gebraucht hätte. Einen einfühlsamen, kompetenten Wegbegleiter durch die vielen Herausforderungen, die diese Krankheit mit sich bringt. Emma teilt darin nicht nur ihren ganz persönlichen Weg, sondern holt sich auch Rat von führenden Expertinnen und Experten. Es geht um den Umgang mit der Diagnose, um die überwältigenden Gefühle, die damit einhergehen und um etwas, das wir in solchen Zeiten oft vergessen: Selbstfürsorge. Eine ganz besondere Reise ist wie ein Begleiter, der sagt, ich weiß, wie dunkel es sich anfühlen kann, aber du musst da nicht alleine durch. Dieses Buch schenkt Mut, Hoffnung und das Gefühl, getragen zu werden. Wenn ihr jemanden kennt, den das Thema betrifft oder ihr selbst auf dieser Reise seid, dann schaut unbedingt mal rein. Danke an meinen Werbepartner Penguin Random House Verlagsgruppe mit dem Kailash Verlag für die Unterstützung dieses Podcasts. In dieser Folge habe ich auch noch einen zweiten Werbepartner. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn der Dezember plötzlich anders riecht? Ein bisschen nach Zimt, ein bisschen nach Kindheit, ein bisschen nach, ach, ich gönne mir jetzt mal was. Ich sitze gerne mit einer warmen Tasse Tee am Fenster, draußen leuchten die ersten Lichterketten und drinnen steht vor mir eine Schale. Na klar, Weihnachtsmüsli. Und da sind wir schon bei unserem heutigen Partner, MyMüsli. Die Marke, wenn es um hochwertiges Bio-Müsli geht, Genuss, Qualität, Individualität, alles drin im wahrsten Sinne des Wortes. Und jedes Jahr freue ich mich besonders auf das weihnachtliche Bio-Müsli-Sortiment. Zimt, Apfel, Mandeln, diese kleinen perfekten Adventsmomente zum Löffeln. Ideal, um morgens genussvoll in den Tag zu starten oder nachmittags die Weihnachtsplaylist anzumachen und es einfach gemütlich zu haben. Wenn ihr noch auf der Suche nach Geschenkideen seid, vielleicht für Nikolaus, den Stiefel, den Adventsbrunch oder einfach für jemanden, der euch wichtig ist, dann schaut unbedingt auf die Geschenksets. Die sind liebevoll zusammengestellt und funktionieren einfach immer. Und dann gibt's mein persönliches Highlight, die Fotodose. Ihr könnt eure eigene Müsli-Mischung kreieren und die Dose mit eurem eigenen Foto gestalten. Kind, Hund, peinliches Partybild, euer Lieblingsmensch, völlig egal. Es wird auf jeden Fall persönlich, emotional und so individuell, dass man fast vergisst, dass man etwas Essbares verschenkt. Perfekt für die Adventszeit, kleine Aufmerksamkeiten oder diese Ich-hab-dir-was-mitgebracht-Momente bei Freunden und Familie. Das Beste, ihr könnt es euch ganz ohne Adventsstress nach Hause liefern lassen. Einfach online stöbern, aussuchen, bestellen auf mymüsli.com. Und für euch haben wir natürlich noch was. Mit dem Code 5050 bekommt ihr 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment, ausgenommen Gutscheine. Also, jetzt entdecken auf mymüsli.com und euch selbst und den Menschen um euch herum eine richtig leckere, gemütliche Weihnachtszeit machen. Danke an meinen Werbepartner MyMüsli für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Ich habe in deinem Buch noch einen schönen Satz gefunden. Das Alter hat mir die Augen geöffnet. Ich lebe in meinem Körper, statt ihn zu bekämpfen.
Ja.
Also mir fällt es manchmal schwer, muss ich sagen. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Voraussetzung dafür, dass man sich einfach so annimmt, wie man ist, weil ich beobachte das, weil ich spreche mit vielen Frauen in diesem Alter und bei vielen kommt das dann in dieser Lebensphase. Kann man das irgendwie unterstützend begleiten oder ist das was einfach passiert?
Ich glaube, bei mir ist es zum Beispiel passiert, wenn der Körper dann krank wird. Also ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion Hashimoto entwickelt. Ich glaube auch durch meinen vielleicht nicht so guten Lebensstil, den ich früher geführt habe. Oder dass auch in deinem Umfeld Menschen krank werden, sterben, dass du einfach denkst, was hast du mit deinem Körper gehadert? Was hast du gesagt? Der ist da wieder zu viel da. Wo ich eher denke, sag mal, der trägt mich so durchs Leben. Ich habe eine Dankbarkeit jetzt für meinen Körper und ich würde nie wieder über meinen Körper, der ja ich eigentlich bin, so schlecht sprechen, wie ich es vielleicht vor 15, 20 Jahren gemacht habe, nie wieder. Oder ich würde mich nie wieder jetzt mit dem Wissen, was ich heute habe, in Spiegel schauen und denken, ah, hier ist eine Falte, was kann man da jetzt wieder machen? So habe ich mit mir geredet, das würde ich nie wieder machen. Also ich bin da viel netter, also es ist ich bin meine Freundin, ja, ich würde so nicht mehr reden, aber es war so auch, ich weiß nicht, ob das zu der Zeit auch so schick war, aber ich sehe es ja immer, alle reden über Man ist besser zu sich, man muss sich selber akzeptieren, aber die Raten in der Schönheitsindustrie, also es werden nie mehr Schönheitsprodukte verkauft, es werden wie noch nie so viele Schönheits-OPs gemacht. Irgendwie passt das nicht zusammen. Ich verstehe es aber auch nicht, warum, ja.
Hast du schon mal über eine Schönheits-OP
nachgedacht? Ja, ich hatte ja auch schon eine Schönheits-OP. Also
hast du gemacht?
Ich habe meinen Busen machen lassen mit 23, wo ich heute, wenn meine Tochter zu mir kommen würde, mit dem schönen Busen eigentlich, den ich gehabt habe oder hatte und sagen würde, hey, ich würde mir den Busen, würde ich ausflippen. Und ich denke darum, ich habe es damals heimlich gemacht, weil ich da mit Modeln angefangen habe, da den ersten Freund gehabt hat, der hatte eine Freundin mit großen Busen davor, dann hat man sich verglichen, will ich heute alles nicht mehr machen. Das bereue ich auch, aber es war irgendwie zu der Zeit und ich hatte, weiß nicht, ob das gewisse Selbstbewusstsein, das war wie normal, aber ich würde es heute nicht mehr machen, nein.
Und hast du die Brüste noch oder hast du die wieder wegmachen lassen?
Nein, ich habe tatsächlich, und da schimpfen viele, ich habe die Brüste noch, aber weil das Gewebe so ruhig ist und ich habe wirklich auch Ängste, da was machen zu lassen. Ich lasse das regelmäßig kontrollieren und mir wird auch immer gesagt, bitte lassen Sie es ruhig, weil wenn man da wieder was operiert und das rausholt, vielleicht schädigt man das Gewebe und darum habe ich den Busen noch.
Okay.
Aber ich würde ihn eigentlich gern nicht mehr haben. Und ich mache es jetzt aus gesundheitlichen Themen nicht, obwohl da ist immer gemischte Meinung. Aber ich möchte das Gewebe eigentlich nicht anrühren oder zerstören, weil es ein ruhiges Gewebe ist, Brustgewebe.
Du bist ja jetzt seit ein paar Jahren, ich sag's mal so flapsig, so auf einem Gesundheitstrip.
Ja,
ne? Du fokussierst dich.
Ja, genau.
Darauf
Seit eigentlich Anfang 30, seit das auch mit meinen gesundheitlichen Problemen mit der Schilddrüse angefangen hat. Also früher habe ich mich wirklich nach der Ernährung geschaut, wie ich schön schlank sein kann. Heute schaue ich bei der Ernährung, wie ich einfach mich energetisch und wohlfühlen kann und auch lange fit bleiben möchte. Weil mein Traum ist es ja, so habe ich meiner Tochter versprochen, 105 zu werden und ich möchte auch coole 105 werden. Also ich habe schon hohe Ansprüche.
Ja, und auf diesem Gesundheitsweg, was war denn so dein letzter richtiger Fail?
Der Fail? Gut, ich habe viele Ernährungstrends mitgemacht. Von nur Gemüse essen, nur Rohkost, nur Obst. Das war, glaube ich, der größte Fail, ja.
Obst,
dass ich nur Obst irgendwie mache, weil einfach da meine Blutzuckerwerte auch wirklich schlecht geworden sind. Ich hohe Entzündungswerte, auch das habe ich dann an der Schilddrüse, am Hashimoto gemerkt. Einfach zu viel Fruchtzucker. Und dann auch vielleicht auch, darum trinke ich jetzt, wenn ich Smoothies mache, nur noch Gemüsesmoothies. Also meine Smoothies jetzt schmecken eher wie Pesto. Und früher haben sie echt lecker geschmeckt. Dann war es so eher so ein Pina Colada-Style. Und heute schmeckt es wie ein ekliges Pesto. Und alle sagen, wie kannst du sowas trinken? Dann sage ich, ja, mir tut es halt einfach gut. Also der Moment auf der Zunge ist mir nicht mehr so wichtig, wie das Gefühl, wie ich mich danach fühle, ja.
Ja. Und wenn du mal so richtig auf die Nase gefallen bist mit irgendwas, wie zum Beispiel Fructose, Überschuss ohne Ende, Was motiviert dich dann weiterzumachen und so dran zu bleiben? Weil ich finde es manchmal auch ganz schön schwer.
Ja, und das ist ja, was ich auch immer sage, immer da weiterzumachen, nicht aufzugeben. Ich sage das ja auch, wenn man jetzt mal, ich gebe ja auch Kurse, ich gebe Vorträge und viele denken immer, jetzt ziehe ich mal 2 Wochen durch, mach mal 30 Tage, wie wir auch schon besprochen haben. Und dann, ich kann das nicht einhalten oder ich schlemme mal. Und dann zu denken, man müsste komplett aufgeben, weil so eine Ernährungsumstellung oder sportliche Umstellung, das braucht manchmal 2-3 Jahre. Und ich glaube, wir sind dann immer zu hart mit uns und geben zu schnell auf. Ja, und ich denke, mindestens sich immer 3 Monate mal an ein neues Sportprogramm oder Bewegungsprogramm, weil ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, jeder muss ins Fitnessstudio, jeder muss Krafttraining wie ich machen, aber ich finde, jeder sollte sich schon bewegen, weil das ist Medizin Number One, diese Bewegung, weil unser Körper die einfach braucht und dann einfach sein Ding finden, ob es Tanzen ist, ob es Jumping, Schwimmen ist. Was ist denn dein Sport so? Oder deine Bewegung?
Also ich...
Oh, meine Augen jetzt?
Nee, weil das ist so mein Fail. Also meine größte Herausforderung ist, in diesen Routinen zu bleiben. Also ich mache schon viel Yoga, dann habe ich wieder mal eine Phase, wo ich laufen gehe. Dann habe ich angefangen, Krafttraining zu machen. Da bin ich auch wieder rausgefallen. Heute Morgen habe ich es aber wieder gemacht. Also ich habe viele Sportarten, die ich irgendwie ganz gut finde, aber ehrlich gesagt keine, die ich so richtig gut finde, dass ich wirklich dranbleibe.
Aber ist es so, dass du merkst, ist es, dass du denkst, wenn du jetzt eine längere Zeit nichts gemacht hast, dass du denkst, du müsstest das machen, weil es gerade Trend ist und überall erzählt wird, dass man es machen muss? Oder dass dein Körper so ein Verlangen hat, sich zu bewegen?
Nee, das kenne ich gar nicht.
Das kennst du gar nicht? Aber hast, aber hast du mal so eine längere Zeit nichts gemacht, weil einfach kein Bock, keine Zeit hast und hast du nicht das Gefühl gehabt, dass...
Doch, also ich merke natürlich schon, dass wenn ich es dann mache, dass es mir auch gut tut, aber ich kenne noch nicht dieses, also ich glaube, ich war nie so doll in irgendwas drin, dass wenn ich es gelassen habe, ich Entzugserscheinungen hatte.
Ja, aber das denke ich, das ist auch oft ein falsches Bild, dass Sport immer, dass man danach so denkt, boah, man ist jetzt voll der Hype und hat da voll die Euphorie und die ganzen Endorphine drin. Ich glaube, das ist auch der falsche Gedanke. Ich glaube, man muss so ein Gefühl haben, ich finde das auch mit dem Essen mittlerweile, dass man das Gefühl hat, wenn, auch wenn ich ein Wochenende oder eine Woche, ich jetzt zum Beispiel in Spanien war und dann haben wir auch geschlemmt, aber danach habe ich wirklich das Gefühl, so, jetzt kann ich aber mal wieder gucken und dann mache ich mir mal wieder eher eine Gemüse mit einem bisschen leichten Chicken-Platte oder mache mehr Wokke oder Eintöpfe, dass ich da schon das Gefühl habe, das möchte ich jetzt wieder, dass es nicht ein Muss ist, sondern ich möchte das und ich möchte mich bewegen.
Ja, das habe ich mit Ernährung auch.
Wow.
Und mit Bewegung vielleicht irgendwann auch.
Ja, aber vielleicht haben wir noch nicht die richtige Bewegung gefunden.
Ja, hast du einen Vorschlag für mich?
Also wichtig jetzt, also ich sehe dich als so eine Walkerin, die mit einer Freundin statt ein Kaffee trinken mit einem Becher durch Berlin walkt. So was sehe ich bei dir. Weil ich denke, du bewegst dich schon gerne.
Aber bringt das was?
Ja, natürlich. Ja. Also das weißt du ja auch selber, diese 10.000 Alltagsschritte.
Ja.
Und da gab's, das muss ich kurz erzählen, da gab es eine ganz interessante Studie, dass die Menschen im Krankenhaus, die zum Beispiel im Pflegedienst gearbeitet haben, erzählt haben, das, was du machst, deine ganzen Schritte, das ist Sport. Und dass diese Menschen tatsächlich sich besser gefühlt haben, weil sie gewusst haben, diese Alltagsbewegung ist Sportbewegung. Und die andere Gruppe der Teilnehmenden, denen haben sie nichts gesagt. Und die haben sich immer schlecht gefühlt, weil sie nicht nach der Arbeit noch zum Sport gegangen sind. Also, du hast deine Bewegung.
Danke.
Ja.
Danke, danke.
Bitte, bitte.
Spürst du manchmal einen Druck, alles richtig machen zu müssen, weil du in so eine Vorbildfunktion für viele Leute gegangen bist?
Früher schon, aber jetzt nicht mehr.
Warum?
Also, weil ich denke, ich kann es eh nicht allen recht machen. Für manche, die nehmen sich was mit, die inspiriere ich, die motiviere ich und manche werde ich es einfach nicht machen. Und ich habe auch wirklich lernen müssen, A, dass dich nicht jeder mag, dass du nicht jedem gefällst, dass du nicht jeden glücklich machen kannst. Wie heißt das so schön? Du kannst nicht jeden glücklich machen, oder bist du Eisverkäuferin, ja? Also das ist schon so, was ich mitgenommen habe, dass es deine Leute gibt, denen wird es gut tun, wenn du in ihrer Nähe bist, denen wirst du irgendwie Vorbild sein oder Inspiration. Ich möchte gar nicht Vorbild sein, ich möchte irgendwie eher doch motivieren und ein bisschen inspirieren. Und manche werde ich das nicht und dann ist das auch okay.
Du hast ja in deinem Buch auch ein ganzes Kapitel über Selbstliebe geschrieben. Ich finde, das gehört ja auch dazu.
Ja.
Und vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu erklären, weil ich das viel in meinem Umfeld auch mitkriege, dass Freundinnen nicht besonders nett mit sich reden. Ich mache das auch nicht immer mit mir. Du bist, glaube ich, schon einen Schritt weiter. Vielleicht kannst du mal ein bisschen von deiner persönlichen Reise erzählen, wie du dahin gekommen bist, einfach ein bisschen milder mit dir zu sein.
Ja, einfach aus der ganzen Geschichte, wie ich ja auch vorhin erzählt habe, dass ich zu hart mit mir war, dass ich zum Beispiel auch anders aussehen wollte, wo viele immer sagen, wieso willst du auseinander anders aussehen? Und ich auch einfach durch Coaching auch gelernt habe, dass es oft auch vielleicht mit falschen Glaubenssätzen, einem falschen Umfeld, falschen Partnerschaften zu tun hat und dass man sich da auch befreien kann und es nie zu spät ist, sich einfach selbst besser kennenzulernen, selbst zu lieben, seinen Selbstwert zu erfahren. Und da gibt es doch einfach ganz tolle Tools, mit denen man arbeiten kann. Und du weißt ja auch selber, was bringt denn diese Selbstkritik? Das bringt dich ja nicht weiter, wenn du schlecht mit dir redest. Also es macht dich nicht produktiver, das macht dich eher gehemmter, das hemmt dein Umfeld. Die Leute, wenn du nicht mit dir im Reinen bist, dann bist du ja auch nicht irgendwie, finde ich, authentisch und das merken die anderen in deinem Umfeld auch und dann starten da Konflikte und ich kann jetzt so sagen, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann, ich habe es dir vorhin erzählt, ich bin jetzt nicht die strukturierteste, aber ich bin pünktlich, ich bin, wenn ich da bin, bin ich da, ich bin eine gute Zuhörerin, ich bin eine gute Freundin, auch nicht immer. Ja, weil ich manchmal einfach Zeit für mich brauche. Ich brauche jetzt viel mehr Zeit für mich, das weiß ich auch. Und das ist ein Prozess. Und wenn man da das vielleicht selber nicht erkennt, wie man sich da rausholen kann, dann kann ich jedem nur empfehlen, sich da auch Hilfe zu suchen. Und das ist überhaupt nichts Schlechtes. Oder ich habe deinen Podcast mit Stefanie Stahl gehört und da hat sie auch gesagt, wir müssen ja nicht alle immer zu Psychologen oder Coaches rennen. Wir können auch wirklich viel machen, aber wir müssen dafür bereit sein und mal zu schauen, wenn es im Leben nicht gut läuft, egal ob beruflich oder privat, auch mal zu schauen, vielleicht liegt es auch an mir und nicht immer an den anderen.
Ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Aber du hast gerade noch angesprochen, dass es so ein paar Tools gibt, um diese Selbstliebe zu üben. Vielleicht kannst du mal so ein, zwei nennen, so kleine Übungen, die man machen kann.
Ja, ich bin ja ein ganz großer Fan von Podcast und ich höre auch gerne so Mel Robin und dann ist da immer diese High-Five-Methode morgens schon so im Spiegel und dann habe ich erst gedacht, es ist ja voll peinlich, sich jetzt da so ein High-Five im Spiegel zu geben. Aber wem gibst du ein High-Five? Du gibst einer Freundin ein High-Five, du gibst jemanden ein High-Five, mit dem du was gemeinsam erleben möchtest am Tag und das mache ich auch so. Ich gebe High-Five und dann habe ich auch mal einen ganz tollen älteren Herrn in Sylt kennengelernt, der ist in den Raum reingekommen, der war 75, mega Ausstrahlung gehabt und dann war ich total von dem so fixiert und bin mit dem ins Gespräch gekommen. Dann habe ich gesagt, ich muss Ihnen wirklich mal ein Kompliment machen. Sie haben so eine tolle Ausstrahlung, wie machen Sie das? Und er so, ja, er weiß jetzt auch mittlerweile, was er kann, was er nicht kann und er gibt sich jeden Morgen im Spiegel und einen Kuss und sagt, du bist der Schönste. Dann bleibe ich eher bei der High-Five-Methode, aber das ist es schon mal. Weißt du, wie du morgens mit dir startest? Und es gibt auch Tage, da denke ich, irgendwie, oder Phasen. Bei mir ist es nicht nur ein Tag. Ich merke so, wenn Phasen sind, wo ich irgendwie unzufrieden bin, dann schreibe ich das weg. Ja, ich bin jetzt nicht jemand, wie manche schreiben Dankbarkeitstagebücher. Ich schreibe eher, wenn ich Sorgen im Kopf habe. Zum Beispiel, ich habe Sorgen mit meine Mutter ist schwer krank, ich habe Sorgen über meine Mutter, dann schreibe ich mir das von der Seele, weil es muss ja irgendwie raus und ich bin dann jemand, die mir Gedanken oder wenn was nicht gut läuft, das dann wegschreibt und das tut mir dann ganz gut. Ich gehe viel in die Natur, ich habe einen ganz tollen Hund, den Bruno, mit dem gehe ich viel Gassi, dann lasse ich aber auch alles so Medien, Telefon und so zu Hause und laufe einfach los und bin dann mit mir.
Es sei denn, du nimmst dabei deinen Podcast auf, Walk and Talk mit Moni.
Ja, das mache ich einmal die Woche, weil ich doch Leute motivieren möchte zu laufen und ich nehme das dann auf, während ich laufe oder walke. Es ist eher ein Walken, es ist kein Joggen, weil sonst könnte ich nicht reden. Also da bin ich auch, ich walke nur, ich jogge auch nicht. Und dann nehme ich die Leute so ein bisschen mit durch meinen Alltag und wollte das eher als so Motivation machen. ja, nicht als Podcast, dass ich denke, das ist jetzt was mit hohem Mehrwert, sondern ich will einfach, dass sie dann auch sagen, hey, ich habe meine Bewegung oder meinen Sport noch nicht gefunden, aber walken kann ich auf jeden Fall mit Kopfhörern im Ohr und das tut mir dann gut und vielleicht habe ich danach Lust, noch ein paar Sit-ups oder Kniebeugen zu machen. Also das wäre der Idealfall.
Älter werden bedeutet nicht nur körperliche Anpassung, sondern eben auch Haltung, Neuorientierung. Gibt es was, woran du in deinem Leben oder bei dir früher gezweifelt hast und worauf du heute aber stolz bist?
Ja, also ich zum Beispiel, ich glaube, das sind auch Glaubenssätze von meinen Eltern. Nie zu hoch denken, nie zu weit rausfliegen und immer, wenn ich irgendwas, für meine Eltern wäre es am besten gewesen, die sind ja aus Kroatien gekommen, waren Gastarbeiter und wir sollten auf jeden Fall nicht negativ auffallen. Und für meine Eltern wäre es am schönsten gewesen, wenn wir im Ort geblieben wären. Ich habe Kauffrau im großen Außenhandel gelernt. Das war für die schon das Allertollste. Die Tochter arbeitet in einem Büro. Und die haben gesagt, das ist das Nonplusultra, ja. Mehr geht nicht. Also wenn du auf jemanden kommst, mein Vater kommt vom Bauernhof, die hatten noch bis vor 10 Jahren dort ein Plumpsklo. Und dann war es so, die Tochter arbeitet in einer großen Firma bei ThyssenKrupp im Büro. Das ist das Allerbeste. Und dann sage ich, nee, ich möchte aber was anderes machen. Ich möchte, und dann komme ich und sage, ich werde die erste Bachelorette. Mein Vater ist rückwärts umgefallen, hat gesagt, du bist schöne Mädle, brauchst du nicht im Fernsehen Mann suchen, findest doch so auch ein Mann. Und ich so, ja, aber das hat eigentlich einen anderen Sinn. Vielleicht, weil ich ein bisschen mehr noch von mir zeigen möchte. Vielleicht bringt es nochmal eine ganz andere Richtung nach dem Modeln, ja. Das hat er überhaupt nicht verstanden. Und da musste ich auch überlegen, was mache ich denn jetzt überhaupt? Weil das war ja eher alles durch Zufall entstanden. Und was mein Learning war eigentlich, dass ich über mich hinausgehen kann, dass ich größer träumen kann, größer denken kann. Und was ich gelernt habe, was ich nie von mir gedacht hätte, dass ich echt eine künstlerische Ader habe. Also nicht im Malen oder so, das kann ich nicht. Ich habe 2 linke Hände und basteln geht auch nicht. Aber in so meinem Kopf sind viele schöne kreative Dinge. Und dass ich jemals auch nur Realschulabschluss und in Grammatik oder so überhaupt, da meine Eltern kein gutes Deutsch gesprochen haben, Bücher mal schreiben werde, dass ich mir das erlaube und dass ich dann immer noch weiter denke und Kurse anbiete und so, das wäre überhaupt in meinem Kopf, hat es nicht stattgefunden, bis ich es mir erlaubt habe, ja.
Was war der Auslöser dafür?
Ein gutes Coaching. Ich habe während der Corona-Zeit dann auch wirklich Coaching gemacht und für viele war die Corona-Zeit schlimm und ich kann das auch verstehen, wenn man viele Dinge nicht machen konnte. Für mich war es aber wirklich ein Segen, weil ich mich mit mir auseinandergesetzt habe, in der Zeit viele Online-Coachings gemacht habe, also gerade auch was beruflich angeht. Und ich dann auch immer gesagt habe, nee, künstlerisch bin ich nicht oder ich kann nicht gut reden oder so. Und die haben immer gesagt, was redest du denn eigentlich? Ich sehe dich komplett anders. Und mir dann erlaubt zu haben, dass ich das kann und das dann auch mit so wirklich Sätzen, die ich mir gesagt habe, nicht nur morgens das High Five, sondern ich bin eine Künstlerin, ich bin's wert, ich kann viel schaffen, dass man sich das erstmal da oben im Kopf erlaubt, weil ich habe es mir jahrelang nicht erlaubt. Ich habe gesagt, ja, du hast gemodelt, du warst dann die Bachelorette, hast du im Fernsehen Formate gemacht, that's it. Und das war's aber nicht, weil ich vom Inneren gespürt habe, ich möchte mehr, aber mein Kopf es mir einfach nicht erlaubt habe. Und dass ich dann wirklich mit so Sätzen, ja, ich kann's und dann auch wirklich immer aus meiner Komfortzone raus, dass ich vor Publikum gesprochen habe, dass ich Vorträge gehalten habe, wo ich so gezittert habe und meine Stimme zusammengebrochen ist und ich danach gedacht habe, das ist doch einfach Quatsch, was du gerade geredet hast, hat doch gar keinen Mehrwert. Aber irgendjemanden hat's erreicht und ich da immer mehr gewachsen bin. Also es hat, ich weiß nicht, ob es fürs Publikum dann immer was hat, aber für mich hat das viel getan und ich traue mich jetzt immer mehr und mehr und ich bin gespannt, was noch alles kommt. Darum freue ich mich. Ich habe so das Gefühl, bei mir fängt es jetzt erst an. Also darum, ich freue mich auf 50, auf 60. Ich bin gespannt, was alles noch kommt.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ach so, war es das so?
Ja, das okay, war's. Cool. Wir sind durch. Und ich könnte keinen besseren Schluss finden.
Okay, danke.
Das ist ganz toll. Ich freue mich sehr, dass du uns deinen positiven Blick aufs Älterwerden mitgegeben hast. Und man kann dich bei Instagram finden. Du hast mehrere Bücher geschrieben. Du hast den Podcast. Und genau, gibt's ganz viele Tipps. Was kommt als nächstes vielleicht noch kurz als Ausblick?
wenn ich jetzt heute noch den Fußfetischisten hier finde, vielleicht ein Buch über Füße, weil das war ja mein Anfang mit dem Bild. Ja. Aber mein nächstes Projekt kommt im Januar. Das ist jetzt gerade fertig abgegeben, neues Buch. Und es ist wirklich viel mehr Powerfood, weil ich denke, wir brauchen Ernährung, um zu wachsen, um gesund zu bleiben, Energie zu haben. Aber das bei uns Frauen die Ernährung schon auch eine andere ist wie bei den Männern, weil women are not small men, wir sind keine kleinen Männer, wo wir müssen nicht kleinere Mengen essen, wir brauchen eine ganz andere Ernährung, auch gerade durch die hormonelle Zeit in jungen Jahren, aber auch wie in den Wechseljahren. Meine Tochter, da schaue ich schon, wann hat die dann so ihre Phasen, wann die süß braucht, wann mehr Kohlenhydrate und so, und das ist das Thema, das ich angegangen bin, so zyklusbasierte Ernährung.
Super, dann sprechen wir zu dem neuen Buch auf jeden Fall nochmal.
Okay, danke Stefanie, dass du mich auch eingeladen hast.
Ja, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank an euch.
Und wo ist der Fußfetischist?
Ja, bitte melden.
Dankeschön.